Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb, heute mit der Reihe Naturheilpraxis und dem Heilpraktiker Andreas Groß. Wie geht es Ihnen, liebe Zuhörer? Fühlen Sie sich wie die Bäume und Pflanzen, die zu neuem Leben erwachen und ihr frisches Grün zeigen? Oder gehören Sie zu denen, die noch unter der wohligen Erddecke warten, bis es wärmer wird oder sich erst dann langsam zeigen, wenn die Kräfte nach diesem langen kalten Winter langsam wieder zurückkehren? Macht Ihnen die Frühjahrsmüdigkeit zu schaffen? Fühlen Sie sich schlappmüde, kommen einfach nicht in die Gänge, obwohl Sie doch so viel vorhaben, jetzt im Frühling? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt die Frage, ja, was braucht unser Körper jetzt an Unterstützung, gerade nach schweren Erkältungskrankheiten im Winter? Unser Körper ist zwar keine Maschine, die nach gründlicher Inspektion und dem Austausch von bestimmten Verschleißteilen wieder ordentlich läuft, aber unserem Körper tut es dennoch gut, wenn wir ihn ab und zu mal innerlich und äußerlich reinigen und das gerade nach so einer langen, langen Winterzeit. Wir sprechen heute über die möglichen Ursachen der Frühjahrsmüdigkeit, was da in unserem Körper passiert oder vielleicht auch nicht passiert und wie wir unserem Organismus dabei behilflich sein können, wieder auf die Beine kommen. Ganz konkret geht es uns heute um die Blutreinigung. Ja, was ist das? Wie wird sie durchgeführt? Wem tut sie gut? Vielleicht auch nicht nur jetzt im Frühjahr nach bedingt aufgrund des langen Winters, sondern vielleicht auch wirklich aufgrund von jahrelangem Stress, von jahrelanger Fehlernährung oder einfach, ja, jeder Körper kann sicherlich die Blutreinigung in bestimmten Intervallen von Jahr zu Jahr brauchen. Unser Gast ist der Heilpraktiker und Gesundheitsberater Andreas Groß. Er ist seit 15 Jahren in eigener naturheilkundlicher Praxis tätig und er sagt, die Blutreinigung im Frühjahr, das ist ein Weg zu neuer Vitalität. Ich darf ihn begrüßen. Er ist mein Studiogast. Grüße Gott, Herr Groß.
Ja, grüße Gott, Frau Bühler, und auch grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer jetzt und hier bei Radio Horeb.
Herr Groß, das wird Ihnen sicherlich auch in Ihrer Praxis begegnen, dass die Patienten zu Ihnen kommen und auf die Frage, wie geht es Ihnen, erstmal ein müdes, naja, Herr Groß, wie soll es mir jetzt schon gehen nach dem langen Winter? Ich bin halt müde.
Ja, dieses Phänomen kenne ich selber auch. Warum soll es mir auch im Frühjahr anders gehen? Dieser Begriff Frühjahrsmüdigkeit, mit dem wird man jetzt in der Zeit in der Praxis ja oft konfrontiert. Viele Symptome werden also damit begründet, dass man jetzt besonders müde ist und doch, dass die Leistungsfähigkeit mal schnell verschwindet. Was doch dahinter steckt, hinter der Frühjahrsmüdigkeit, ist einerseits ein ganz natürlicher Prozess. Der Körper beginnt, die angereicherten Metaboliten, das heißt die Stoffwechselprodukte, die über die Wintermonate im Gewebe des Menschen zum Teil eben sehr tief abgelagert wurden, zu mobilisieren. Ein Mensch, der seine Entgiftung, seine Organsysteme in einem guten Zustand zur Verfügung hat, das heißt, wenn die Nieren richtig arbeiten, wenn die Leber gut entgiftet und das Lymphsystem auch diese Schlacken und Gifte und Metaboliten, wie man sie nennt, transportieren kann, dann kommt er normalerweise nicht in dieses Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die unter diesen Phänomenen, unter dieser Symptomatik doch erheblich leiden. Was dort dahinter steckt, ist im Grunde genommen einerseits dieser ganz natürliche Prozess der Mobilisierung dieser Schlacken, dieser Metaboliten, also das heißt dieser Stoffwechselrestprodukte, aber auch zum anderen, und das macht dann eben häufig auch eine Therapie bei diesen Menschen, eine Behandlung erforderlich, das ist diese Unfähigkeit, diese Substanzen auszuscheiden. Und wenn diese Stoffe dann mobilisieren, das heißt, wenn sie aus dem Gewebe gelöst werden und im Körper zirkulieren, aber eben nicht nach außen kommen, dann belasten sie den Organismus, den Hirnstoffwechsel, auch den Stoffwechsel in den Zellen. Und wir kommen nicht an die Energie und sind müde so lange, bis der Körper im Laufe der Wochen oder manchmal sogar der Monate diese Stoffe hat nach außen befördern können.
Und die Frage ist ja dann aber, warum eine Blutreinigung? Warum, sagen Sie, ist das ein Weg zu neuer Vitalität?
Nun ja, diese Blutreinigung ist ja etwas, was der Körper an sich von sich selbst heraus immer wieder tut. Das Dasein auf Erden ist ja im Grunde genommen immer auch mit Verunreinigung verbunden, das heißt Verunreinigung in der geistigen, aber eben auch von körperlicher Natur. Das Blut als eine Art Transportmedium nimmt ja Substanzen von der Außenwelt auf, einerseits eben den Sauerstoff und auch die Nährstoffe, die wir ja oral über den Mund aufnehmen, die Nahrung, und dann eben im Blut transportiert werden, um an die Zellen heranzukommen, damit wir die Energie haben. Andererseits werden aber eben auch Substanzen aufgenommen aus dem Organismus und wieder nach außen transportiert. Und dieses Transportmedium kann man einerseits nutzen, um sich vor Krankheiten oder eben vor dieser schwereren Form der Frühjahrsmüdigkeit, dieser Erschöpfung zu schützen. Aber man kann es natürlich therapeutisch auch nutzen, um Menschen, die krank sind, wieder gesund machen zu können.
Mhm. Und bei einer Blutreinigung, das muss ich jetzt vorher noch ganz schnell fragen, muss ich da eine Maschine angeschlossen werden? Das hört sich sehr großartig an.
Ja, das klingt vielleicht ein wenig mechanisch. Man muss das natürlich differenzieren. Es gibt die sogenannte Blutwäsche. Das wird bei Menschen notwendig, die unter einer Nierenschädigung leiden, die in die sogenannte Dialyse sich begeben müssen. Dort sind die Nieren nicht mehr in der Lage, die von der Leber entgifteten Substanzen auch aus dem Blut herauszufiltern. Die werden wieder zurückgeführt. Diese Menschen würden letztendlich ohne diese Blutwäsche, ohne diese Maschinerie, die dann notwendig ist, extreme Symptome haben und ja, würden letztendlich auch dann daran sterben, wenn sie diese Blutwäsche nicht bekommen würden, worüber ich heute zu den Hörerinnen und Hörern sprechen möchte, ist eben nicht die Dialyse, die Blutwäsche, sondern die Blutreinigung mit diesen alten natürlichen Methoden. Und im Bereich der Ethnomedizin und eben auch vor allen Dingen der Naturheilkunde weiß man ja, dass das Befreien des Menschen von dem sogenannten Unreinem ja schon seit Jahrtausenden bekannt ist. Selbst Paracelsus hat das sehr genau medizinisch beschrieben, und auch unsere Hildegard von Bingen war ja in dem Sinn auch Humoralpathologin. Sie sprach ja viel von dieser krankmachenden Verschlackung, von dieser Verschleimung des Blutes, dieser nicht verbrannte Schleim. Sie kannte diese tiefgreifende und heilsame Wirkung einer Blutreinigung, und das hatte für sie einen hohen medizinischen Stellenwert. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, was viele nicht wissen, ist, dass selbst Kinder schon unter einem sogenannten verunreinigten Blut auch leiden können. Sie können schon Symptome haben. Man kennt das bei dem sogenannten ADHS, diesen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Da spielt oft eine verunreinigte Blutsituation eine Rolle. Das ist im Grunde genommen eine eher ererbte konstitutionelle Schwäche. Das heißt, ihre Grundkonstitution ist durch Vorbelastung von früheren Generationen abgeschwächt. Zum Beispiel, wenn schwere Krankheiten waren, wenn Alkoholismus waren, wenn die Tuberkulose in vorangegangenen Generationen drin war, und man spricht dann von Drüsenschwäche oder auch von diesem alten Begriff, dieser sogenannten Skorfulose. Das ist heute leider, dieser Begriff, aus den Lehrbüchern der Medizin verschwunden. Aber in den Wartezimmern der Arztpraxen sitzt sie immer noch drin, die Skorfulose. Das sind Kinder, die also lymphatisch überlastet sind und die dann eben auch bei Behandlungen, die eben in das Blut eingreifen, in die Reinigung des Blutes, auffällig ihre Symptome dann verschwinden lassen können.
In der Naturheilpraxis hier bei Radio Horeb beschäftigen wir uns heute mit der Blutreinigung, ein Weg zu neuer Vitalität. Herr Groß, woran merke ich denn, dass mir eine Blutreinigung nun gut tun würde?
Im Allgemeinen muss man die Symptome erstmal betrachten. Da gibt es ja eine ganze Menge. Wir haben schon diese Frühjahrsmüdigkeit angesprochen. Das kann ein Hinweis sein auf eine sogenannte körperliche, toxische oder eben auch metabolische Verschlackung des Blutes und des Gewebes und der Lymphe. Aber vor allen Dingen dann, wenn es zu einer raschen körperlichen oder geistigen Erschöpfung kommt. Es gibt dann Vermeidungsstrategien. Man merkt, ich kann den Belastungen des Alltags nicht ganz standhalten. Ich habe immer wieder Phasen, wo meine Energie einbricht. Es gibt Menschen, die leiden gerade jetzt in dieser Zeit sehr stark unter Kopfschmerzen bis hin auch zum Schwindel. Menschen mit Hautkrankheiten sollten im Generell sich immer einer Reinigungskur oder eben auch in dem Fall einer Blutreinigungskur unterziehen. Menschen, die unter wiederkehrende Urtikaria leiden. Die Urtikaria ist ja diese Nesselsucht, sobald sie sich körperlich belasten oder heiß duschen oder sehr stark schwitzen, kommt eben dann wieder diese Nesselsucht zum Vorschein, oder die unter der Psoriasis, also dieser Schuppenflechte, leiden. Das sind alles Krankheitsbilder, die mit einer Blutreinigung positiv beeinflusst werden können, generell. Und das ist eine wichtige Zielgruppe in einer Praxis auch, sind Menschen, die unter Rheumatoiden-Erkrankungen leiden, also unter Schmerzerkrankungen leiden, bis hin zu dem ganz klassischen und oft schulmedizinisch therapieresistenten Weichteilrheuma, Fibromyalgie zum Beispiel. Da findet man sehr häufig eben auch die Verschlackung des Gewebes und eben auch dann des Blutes. Es gibt noch eine ganze Menge Symptome, die man da nennen kann, die darauf hindeuten: Restless Legs, diese unruhigen Beine, die Schlafstörungen, die chronischen Lymphknotenschwellungen. Das geht bis hinein in die Bereiche von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo das Blut verdickt und übersäuert ist und die Mikrozirkulation, das heißt die feinen Blutgefäße, nicht mehr richtig versorgt und durchspült werden, bis hin in das Immunsystem, Entzündungsneigung, Heilungsstörung, Infektanfälligkeiten.
Das hört sich an auch danach, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen die Blutreinigung empfohlen werden kann. Und haben wir gesagt, die Blutreinigung im Frühjahr, ein Weg zu neuer Vitalität. Ist die Blutreinigungskur tatsächlich nur auf das Frühjahr beschränkt, oder sagen Sie, nein, die kann das ganze Jahr über auch durchgeführt werden? Wie ist das? Wann sind da gute Jahreszeiten?
Die Blutreinigung kann man natürlich immer durchführen. Das Frühjahr hat einen Vorteil, das Phänomen. Darin liegt, dass der menschliche Organismus ja auch diesen schöpferischen Plan des Jahreskreises unterworfen ist. Und im Frühjahr wird automatisch dieser Leberstoffwechsel mobilisiert. Das heißt, die Leber fängt eben an, diese gesamten abgelagerten Stoffwechselschlacken auszuleiten. Und dadurch kommt es eben zu dieser Anreicherung. Generell, was auch noch eine sehr gute Zeit ist, ist dann, wenn es in den Herbst hineingeht, so Oktober, November, da ist auch nochmal eine sehr gute Zeit, um eben dafür zu sorgen, dass man nicht im Winter wieder so viele Stoffwechselschlacken in den Organismus einlagert. Aber generell kann jeder zu jeder Zeit eine solche Kur machen. Es gibt ein paar Ausnahmen, also Menschen, die sehr charaktisch sind, also die sehr stark geschwächt und ausgezehrt sind. Natürlich ist es immer der beste Weg, das mit einem Behandler in Begleitung zu machen. Aber es gibt auch immer wieder erfahrene Leute. Ich lerne ja von meinen Patienten immer wieder und sehr viel dazu, wenn sie mir von ihren Erfahrungen erzählen. Und dann blätter ich in diesen alten naturheilkundlichen Lehrbüchern nach und lerne dann dadurch immer wieder Neues dazu.
Aber jetzt ist so die Frage, was passiert eigentlich bei der Blutreinigung? Und vielleicht lässt sich diese Frage am besten dadurch beantworten, dass wir erstmal über die Eigenschaften des gesunden Blutes sprechen, Herr Groß.
Ja, das ist vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt für unsere Hörerinnen und Hörer. Das gesunde Blut, wir nennen es jetzt mal so, hat ja fest und flüssige Bestandteile. Die Blutkörper, die festen Bestandteile, die sind eigentlich aufgeteilt in drei Hauptgruppen. Das sind die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, die sind sehr wichtig für die Sauerstoffsättigung im Blut, für den Transport. Dann die Leukozyten, wichtige Zellen für unsere Immunabwehr. Und als dritte dann die Thrombozyten. Die Thrombozyten sind eben die Zellen, die dafür sorgen, dass die inneren Mikroblutungen oder eben auch bei Verletzungen, dass es eben zur Thrombenbildung kommt, zum Blutstau. Das heißt, dass man eben dann, dass die Blutung gestoppt werden. Die flüssigen Bestandteile, dieses Blutplasma, ist im Grunde genommen unser Transportmedium. Dort werden eben Nährstoffe, aber eben auch unsere Schlacken transportiert. Ein gutes Blut zeigt vor allen Dingen eine gute Sauerstoffsättigung, hat eine gute Fließeigenschaft. Das bedeutet, dass dieses Blut gut durch die feinsten Kapillaren, die sind ja hauchdünn wie ein Haar, dass dieses Blut dorthin durchfließen kann. Und das ist natürlich die Voraussetzung, dass die Nährstoffe, die wir aus der Nahrung aufnehmen, aber auch der Sauerstoff, dass der letztendlich dorthin kommen kann, wo er hin muss, nämlich in die Körperzelle, weil dort wird die Energie für unsere Vitalität, für unsere Leistungsfähigkeit gebildet. Und wenn wir natürlich in unserem Gewebe voll gestopft sind mit Schlacken und mit Reststoffen von verschiedenen denaturalisierten Nahrungsmitteln, von verschiedenen Nebenprodukten von Medikamenten und auch diesen Umweltgiften, dann ist kein Platz für Nährstoffe.
Aber diese Schlacken, kann ich das bei Bluttests, wenn ich auch regelmäßig zu meinem Hausarzt gehe und dort mein Blut untersuchen lasse, wird mein Hausarzt das auch feststellen?
Es gibt solche Untersuchungen, die sind natürlich hochkompliziert, weil das biochemische Untersuchungen sind, wo man versucht, im Blut bestimmte Einzelsubstanzen herauszufiltern. Was man oft findet, ist eben eine reduzierte Blutsenkung, das heißt, das Blut ist zu dick. Dort hilft uns ja wunderbar die Blutschau und eben auch der Aderlass, der Hildegard. Es geht ja bei dem Aderlass nach der Hildegard nicht nur um das Ablassen der Schwarzgalle, das heißt des verschlackten Blutes, sondern auch nachher um die Betrachtung des Blutes, das heißt, was das Blut innerhalb der nächsten 24 Stunden für eine Eigenschaft zeigt. Es gibt verschiedene andere naturheilkundlich bewährte Untersuchungen des Blutes, wo man dann Rückschlüsse ziehen kann auf die Beschaffenheit des Blutes oder wenn der pH-Wert eher in den sauren Bereich abfällt, wo man weiß, da liegt definitiv eine Übersäuerung des Blutes zugrunde. Es gibt auch diese Dunkelfeldmikroskopie, wo man das lebendige Blut betrachten kann. Also es gibt schon eine ganze Anzahl. Wichtig ist, die Symptome, die der Betroffene dann subjektiv schildert, sind eben für den Behandler und eben auch jetzt für mich als Heilpraktiker in meiner Praxis immer ein Wegweiser, wo ich dann genau schaue, wo könnten mich diese Symptome hinführen, nämlich mit der Zielsetzung ja an die Ursachen dieser Beschwerden heranzukommen. Und wenn diese dann mit natürlichen Mitteln behandelt werden, ist es also keine Unterdrückung der Symptome, sondern es ist wirklich dann ein oft tiefgreifender Heilungsprozess.
Und ein natürliches Mittel kann die Blutreinigung sein. Bevor wir darüber sprechen, wie sie nun durchgeführt wird, die Blutreinigung, vielleicht noch die Frage, wovon muss denn nun mein Blut gereinigt werden, oder?
Ja, diese, man nennt sie Metaboliten, man nennt sie Schlacken, man findet in der Fachliteratur den Begriff Toxine. Das sind einerseits, kann man sagen, von außen aufgenommene Gifte, zum Beispiel durch Fehlernährung. Die Harnsäure geht hoch im Blut, zum Beispiel bei Alkoholkonsum, wenn zu viel Alkohol getrunken wird, wenn zu viel Kaffee getrunken wird, Koffein, Nikotin, das ist natürlich klar, das versteht jeder. Wenn sehr viele Zusatzstoffe in den Lebensmitteln aufgenommen werden, also Industriegifte und Wohnraumgifte spielen dort eine Rolle. Es ist zum Glück bei uns das Bewusstsein auch da in der Richtung positiv beeinflusst worden, dass man versucht, eben seine Welt schadstofffrei zu halten. Aber nach wie vor gibt es immer noch 12 Millionen Industriegifte, sogenannte humantoxische Substanzen, von den Wechselwirkungen ganz abgesehen, die den Organismus eines Menschen mehr oder weniger belasten. Es gibt Menschen, die haben eine sehr hohe Chemikaliensensibilität, die reagieren auf kleinste Belastungen sehr intensiv, während andere wiederum eine ganze Menge an nachweisbaren Toxinen bis hin Schwermetallen im Organismus haben und dort keine Symptome entwickeln. Ein wichtiger Punkt, den man hier erwähnen sollte im Rahmen einer Sendung, ist immer die übermäßige Belastung mit Medikamenten. Alle biochemischen, hochwirksamen, synthetischen Medikamente haben auch sehr viele Nebenstoffe, die teilweise gravierender auf den Organismus einwirken, wie der Wirkstoff, der, ich sage jetzt mal, heilen soll, wenn man das in diesem Rahmen mal so nennen darf. Und diese Stoffe lagern sich sehr häufig im Grundgewebe des Menschen ab, in der sogenannten menschlichen Matrix. Und diese Stoffe führen dann dazu, dass es innerhalb des Gewebes Blockaden gibt, sodass Heilungsprozesse oder auch Abwehrprozesse, bis hin Abwehrprozesse gegen Krebszellen, nicht mehr optimal stattfinden können. Das sind diese Gifte, die von außen eben dann aufgenommen werden. Es gibt aber auch, und das ist in der Naturheilkunde ein sehr wichtiger Bereich, die endogenen Toxine, das heißt die, die durch den Organismus selber gebildet werden, nämlich dann, wenn bestimmte Organsysteme zum Beispiel nicht arbeiten oder wenn, und was man sehr häufig findet, im Darm Gifte gebildet werden. Diese Gifte im Darm, die werden über die Pfortader, das heißt über diese Vene, die die Nährstoffe unmittelbar zur Leber transportiert, eben aufgenommen werden, im Körper verteilt. Dort wird die Leber schon sehr stark überlastet, was sie eigentlich gar nicht müsste, weil sie braucht ja im Grunde genommen erstmal nur die Nährstoffe, aber sie muss ja entgiften und wenn sie überlastet wird mit Fuselalkohol, mit Ammoniak, der eben im Darm gebildet wird, dann ist die Leber als erstes Organ schon mal sehr stark belastet. Es gibt natürlich viel andere Faktoren, zum Beispiel wenn Pilze im Körper abgelagert sind. Mykotoxine nennt man diese Stoffwechselprodukte bis hin zu Parasiten in den Gallengängen oder im Darm. Dann eben diese Organinsuffizienzen, diese abgeschwächten Organsysteme, die ja primäre Schwächen im Organismus bewirken. Und da muss man therapeutisch eingreifen, denn wenn der Darm zu viel Gifte bildet, kann der Mensch in seiner Leistungsfähigkeit schon etwa um 50% geschwächt sein. Die Leber muss mobilisiert sein, die muss richtig entgiften können. Gleichzeitig aber auch, und was ganz wichtig ist, in der Frühjahrskur, in der Blutreinigungskur, ist eben die Mobilisierung der Nieren, denn die Nieren sind die Hauptorgane, die eben unsere Stoffwechselschlangen, die wir im Frühjahr dann nach außen bringen wollen und auch mit der Blutreinigungskur nach außen bringen können, eben ausleitet. Viele Pflanzen, die eine blutreinigende Wirkung haben, diese pflanzlichen Drogen, diese Wirkstoffe, haben gleichzeitig auch eben eine nierenaktivierende Wirkung.
Muss ich denn jetzt zur Blutreinigung im Frühjahr, wenn ich Wege zu neuer Vitalität gehen möchte, kann ich die auf eigene Faust durchführen, eigenverantwortlich, oder muss ich zum Fachmann gehen?
Also ich empfehle den Leuten ja immer auch im Rahmen zu einer Sendung, sich auf jeden Fall einen vertrauensvollen Behandler zuzuwenden, einem Arzt für Naturheilkunde oder eben auch einem Heilpraktiker. Und bei uns in der Praxis erlebt man das immer wieder, dass Menschen eine sogenannte Präventionsberatung in Anspruch nehmen. Die haben jetzt kein klar definierbares Krankheitsbild, aber sie sagen, ja groß, ich habe hier oder da vielleicht ein paar altersentsprechende Beschwerden und ich möchte mal so ein, wie man sagt, naturheilkundlichen Gesundheitscheck durchführen. Und diese Menschen sind eigentlich, das erstaunt mich auch oft immer wieder, schon so weit vorgebildet durch ihr Interesse und durch ihr Arrangement, was sie haben. Sie sagen einfach, mein Leib, das ist der Tempel meiner Seele und den pflege ich und ich mache das im Frühjahr gern und ich habe mir da einiges angelesen, habe schon einiges probiert und dieses Jahr mache ich meine Blutreinigung. Das heißt, sie holen sich dort ein paar Informationen, werden darauf hingewiesen, wo müssen sie schwerpunktmäßig vielleicht mehr drauf achten und dann können viele selber loslegen mit ihrem Grundwissen. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, wo natürlich Menschen in eine Praxis kommen mit Krankheitsbildern, wo man sagt, die Grundlage für ihren Heilungsprozess ist erstmal eine Entgiftungstherapie, eine Blutreinigung und die wird dann therapeutisch durchgeführt, sehr häufig und das erstaunt oft viele Menschen, mit einfachen Methoden, mit 2, 3 Präparaten vielleicht, die die Niere aktivieren. Das könnte Cysto-Hefert sein oder ein Nierentonikum von der Firma Nestmann, die setze ich gerne ein. Es wirken aber auch verschiedene andere Substanzen wie Bärlauchkapseln oder Hefert, Hepatos Marien-Disteltrachees zum Beispiel als Leberschutz. Aber diese wunderbare Behandlungsmethode, die sogenannte Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, erstaunt mich selbst auch immer wieder, was man mit einem gut zusammengestellten Heiltee doch letztendlich für tiefe Veränderungen und Umstimmungswirkungen im Organismus erzielen kann. Und ich erlebe das in der Praxis immer wieder, dass Menschen, die zum Beispiel von weiter weg zu mir in die Praxis kommen, die nicht so oft kommen können, die kriegen von mir einen Tee verordnet und sagen dann nach 4 Wochen, also dieser Tee ist wunderbar, ich trinke jetzt jeden Tag meine 2, 3 Tassen und man muss den ab und zu mal therapeutisch dann wieder umstellen, damit der Organismus sich nicht an die Stoffe, an diesen Reiz zu sehr gewöhnt, aber alleine so ein Tee kann schon manchmal erstaunliche Wirkung mit sich bringen.
Wenn wir jetzt über die Blutreinigung sprechen, wir sagen, das ist ein neuer Weg oder ein Weg zu neuer Vitalität. Blutreinigung wird empfohlen bei Menschen, die unter Antriebslosigkeit, unter chronischer Müdigkeit leiden, Menschen, die innere Unruhe im Körper spüren, eine Reizbarkeit, vielleicht auch eine Melancholie. Sie haben auch viele chronische Erkrankungen genannt, wie vielleicht wie auch der rheumatische Formenkreis, Rheumatiker, Menschen mit Gelenkschmerzen, mit Arthrose, Muskel- und Weichteilrheumatismus. Sie haben auch verschiedene Hauterkrankungen angesprochen. Jetzt ist so die Frage, Herr Groß, was sind denn so erste Maßnahmen? Wie wird denn die Blutreinigung eingeleitet?
Ja, es gibt eine gewisse Reihenfolge, die man beachten sollte. Die Blutreinigung jetzt im Frühjahr, die optimale Zeit dafür, ist oft ein sehr in den Organismus tiefgreifender Prozess. Darüber sollte man sich schon auch im Klaren sein. Vor allem dann, wenn man auch bestimmte Präparate oder Teedrogen verwendet. Die haben eben den Vorteil, diese Substanzen nicht nur aus dem Gewebe herauszulösen, sondern sie letztendlich auch auszuschwemmen. Die effektivste und meiner Meinung nach auch nachhaltigste Methode ist eben die Kombination mit einer vorangegangenen Darmreinigung. Da geht es jetzt nicht um die Darmsanierung, um den Aufbau der Darmschleimhaut und der bakteriellen Besiedlung im Darm, sondern da geht es wirklich um die Reinigung dieser Stoffwechselprodukte, dieser Stuhlreste, die sich bei Menschen teilweise Jahre oder bis Jahrzehnte, da ist man immer wieder erstaunt, im Darm auch ansiedeln können. Selbst wenn Leute einen mal regelmäßigen Stuhlgang haben, findet man immer wieder solche Ablagerungen, solche Restbelastungen im Darm, wirklich vom nicht ausgeschiedenen Stuhl. Der ist teilweise eingewachsen in die Schleimhaut, der sitzt in sogenannten Divertikeln, in solchen Ausstülpungen des Darmes, meistens im unteren, im sogenannten Sigmoideum, im unteren Dickdarm. Und diese jetzt erwähnte Darmreinigung ist eine der effektivsten Möglichkeiten, vor allen Dingen bei Menschen, die eben unter rheumatoiden Erkrankungen leiden, unter Schmerzerkrankungen leiden. Es ist eine Methode, die in der alten Literatur immer wieder beschrieben wurde, nicht nur die Blutreinigung, sondern eben auch die Reinigung des Darmes. Und man beginnt im Grunde genommen mit der ersten Stufe, dass man versucht, den Organismus von den meisten Giften, die wir ja tagtäglich bilden, nämlich diesen Verdauungsgiften, diesen Metaboliten zu entlasten. Man beginnt mit einem leichten Frühstück, man isst vielleicht einen Obstsalat, ein Knäckebrot, trinkt natürlich keinen Kaffee. Und mittags kann durchaus eine Gemüsesuppe reichen, durchaus eine pürierte, kräftige Gemüsesuppe. Es geht nicht darum, die Nahrung jetzt auf ein Minimum zu reduzieren, sondern all das, was den Organismus eher belastet, zu vermeiden. Also Sie sollten auch noch, wenn Sie Hunger haben, essen. Und am Abend keine Kohlenhydrate, vielleicht eine Gemüsebrühe. Und wenn Sie Hunger haben, essen Sie immer ein wenig. Unterstützend kann man das Ganze dann machen, indem man morgens und abends ein Teelöffel bis Esslöffel Flohsamen mit sehr viel Wasser einnimmt, Flohsamenschalen. Kein Fleisch, keine Milch, aber Rohkostdiät kann man auf jeden Fall dort mit reinbringen. Also den Organismus entlasten. Die nächste Stufe wäre dann, wenn Sie das vielleicht 2-3 Tage praktiziert haben, dass Sie sagen, und ich mache jetzt am Wochenende eine Ableitung, eine Ausleitung über den Darm. Es gibt zum Beispiel mit Hilfe von FX-Passagesalz, einem sehr milden Abführsalz, die Möglichkeit, den Darm von oben, also oral getrunken, auszuleiten. Man hat dann am nächsten Morgen oder einige Zeit danach eine Darmentleerung, das heißt, man provoziert einen Durchfall. Die noch effektivere Methode, die ein wenig in Vergessenheit geraten ist, ist der Irrigator, das heißt das Klistier, wie man es auch genannt hatte, der rektale Einlauf. Viele Menschen scheuen sich davon, in vielen Praxen wird es nicht mehr praktiziert. Es gibt natürlich da Maßnahmen, die man dann selber anwenden kann. Ich kann mich an einige Gespräche mit sehr alten Ärzten erinnern, die auch in Kliniken gearbeitet haben, die eben dann gesagt haben, wenn Menschen chronisch krank waren, eines der ersten Maßnahmen, die wir gemacht haben, war eben der Einlauf mit dem Irrigator, dieser hohe Einlauf, wo dann in kniender Position ein kleines Rohr rektal eingeführt wurde und man hat dann 1 bis 2 Liter langsam eine Flüssigkeit hineinlaufen lassen. Früher hat man auch eine Kombination genommen, wo Schmierseife dabei war, was also für die Darmschleimhaut in keinster Weise schädlich ist. Es wurde eine Kombination dort verwendet, also nicht jetzt Wasser. Auch nicht Wasser wäre natürlich nicht geeignet in Gebieten, wo ein hoher Chloranteil ist. Also da sollte das Wasser abgekocht werden. Aber auch Kamillentee kann dabei sein, Olivenöl, Heilerde. Und so kann man mit Hilfe des Irrigators einen rektalen Einlauf machen. Und dann werden diese Restsubstanzen, die in der Darmschleimhaut regelrecht verwachsen sind, aufgeweicht, die werden rausgelöst. Und die Menschen sind immer wieder erstaunt, teilweise schockiert, dass sie sagen, jetzt habe ich eine gewisse Zeit, 2-3 Tage, sehr wenig gegessen. Ich habe über den Darm abgeleitet. Ich habe keine Stuhlausscheidung mehr gehabt, nur ein wenig Flüssigkeit. Und jetzt habe ich diesen rektalen Einlauf durchgeführt. Da gibt es eine ganz einfache Anleitung dazu. Das kann jeder also praktizieren. Ist ja unspektakulär. Und dann kommt diese erstaunte Äußerung. Und dann kam nochmal so viel aus meinem Darm heraus an richtigen Ketten, an richtigen verwachsenen Schläuchen. Das sind Zellulosefasern, die sich dann ablösen können. Und das sind sogenannte Störfelder, das sind Herde im Darm drin, die immer wieder Gifte produzieren, die reflektorisch den Darm stören, dieses sogenannte Bauchgedächtnis, und den gesamten Organismus in eine Irritation bringen können, dass Menschen unter Schmerzen leiden, dass sie immer wieder Gifte im Körper haben und dann eben hineinmarschieren in diese rheumatoiden Schmerzerkrankungen, in diese chronischen Kopfschmerzen, in diese Schwäche. Die nächste Phase nach diesen zwei Maßnahmen, also die Entlastung des Verdauungstraktes, dieses Ableiten des Stuhles aus dem Darm heraus, würde dann der Aderlass sein. Den kann man natürlich selber nicht durchführen. Den macht man in der Praxis, am besten eben einige Tage nach Vollmond. Das ist die ideale Einleitung über das Blut, über den Humerus, also diese Säfte des Körpers, der ja ein edles Organ ist. Blut ist ja in dem Sinn nicht nur eine Flüssigkeit, sondern ist ja ein edles Organsystem, was kontinuierlich immer wieder neu gebildet wird. Und damit wird natürlich ein sehr fantastischer Heilungsprozess eingeleitet. Das sind so die ersten drei Stufen. Den Aderlass, den lässt man sich therapeutisch begleitend durchführen. Was die nächste Stufe wäre, ist dann eben die eigentliche Blutreinigung, zum Beispiel mit Hilfe verschiedener Präparate. Cystohefert aktiviert wunderbar die Nieren. Das ist ein Mittel, das kann man eben auch nehmen bei Nierenblasenentzündung, ist aber eben auch ein nierenaktivierendes Mittel, damit das Tor offen ist, wo die Gifte später dann hinaus dürfen. Ich habe mal mit einem Mediziner gesprochen, er sagte, im Frühjahr ist es so, dann sind die jungen Stiere im Stall und sie spüren diesen Frühling draußen und sie wollen raus, und so ähnlich ist es wie mit den Stoffwechselgiften. Und wenn man da nur ein kleines Türchen aufmacht, dann rennen die ein die Hütte ein, sondern man muss das Tor weit aufmachen, und dann können die Stiere und metaphorisch gesprochen natürlich jetzt auch unsere Stoffwechselgifte gut aus dem Körper ausgeleitet werden. Die Brennnessel ist unsere wertvollste Kardinalpflanze. Die Brennnessel hat fantastische Eigenschaften. Sie ist blutreinigend, dadurch auch wieder blutbildend. Sie entsäuert den Organismus und sie entlastet das gesamte Organsystem. Blut, Zinnkraut, Goldrute, das sind so diese traditionellen pflanzlichen Wirkstoffe. Da gibt es natürlich noch eine ganze Menge. Die Schönenberger Frischpflanzensäfte empfehle ich auch immer ganz gern. Das sind ja auch biologisch angebaute Pflanzen. Und diese Frischpflanzensäfte von Schönenberger, die kann man unterstützend nehmen, indem man sagt, ich trinke jetzt keinen Fruchtsaft, sondern ich trinke einfach mal einen Saft. Sie sind nicht immer die schmackhaftesten, aber genau das ist ja das kleine Opfer, was man auch bringen sollte zum Erhalt seiner Gesundheit, dass man auch etwas mal trinkt, was einem zwar nicht gut schmeckt, aber letztendlich eine sehr gute Heilung im Organismus, eine sehr gute Wirkung hervorruft.
Die Blutreinigungstees oder auch die Pflanzensäfte, die kann ich mir ein Stück weit selbst verordnen.
Ja, es gibt in Apotheken immer wieder auch fertig gemischte Tees, wo man fragt, haben Sie einen Blutreinigungstee oder einen Nierentee? Mhm. Zuerst den Nierentee trinken, vielleicht für eine Woche. Natürlich die Trinkmenge dann auf mindestens 3 Liter am Tag erhöhen. Das wird sicher einige Hörerinnen und Hörer jetzt ein wenig erschrecken, und sie lehnen sich in ihrem Stuhl zurück, weil sie denken, das schaffe ich nie. Aber der Organismus ist in der Lage, auch diese Prozesse, diese Umstimmungsprozesse zuzulassen. Man muss langsam systematisch anfangen. Trinken, trinken, trinken ist das Allerwichtigste auch in dieser Blutreinigungskur.
Vielleicht dennoch der Hinweis, für wen trinken eher ein Kontra ist für manche Herzerkrankungen und Niereninsuffizienzen.
Das ist natürlich dann eben genau dieser Bereich, wo die Menschen eh schon in Behandlung sind. Und da sollten sie natürlich immer auch diese Rücksprache halten. Kann ich das machen? Generell weiß ich, dass Menschen, die am Tag einen halben Liter trinken, die dann ihre Trinkmenge mal versuchen zu erhöhen, indem sie am Vormittag schon anfangen und sagen, okay, ich bin halt dann gezwungen, 4-5 Mal am Tag mehr auf die Toilette zu gehen, dass sie eben schon diese Trinkmenge steigern, bevor sie sich am Abend ins Bett legen, dass sie eben am Abend nicht mehr so viel trinken müssen. Aber sie schaffen es, und interessanterweise fühlen sie sich dann dadurch auch besser. Und erkennen kann man das ganz gut, indem eben der Tagesurin, er sollte halt klar sein, nicht diese dunkle, gelbe, bei manchen sogar bräunliche Farbe, sein, sondern er sollte eben klar sein. Und dann sieht man, dass der Organismus, das heißt das Nieren und somit auch das Blutsystem, richtig gespült wird.
Willkommen in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, heute mit der Naturheilpraxis. Wir sprechen über die Blutreinigung im Frühjahr. Ein Weg zu neuer Vitalität, das sagt der Heilpraktiker und Gesundheitsberater Andreas Groß. Er ist seit 15 Jahren in naturheilkundlicher Praxis tätig. Herr Groß, bevor wir jetzt die Hörer einladen, lassen Sie uns doch noch einmal die Darmreinigung, die Sie uns beschrieben haben, die doch einer von Einleitungstagen bedarf, wo Sie sagten, leichtes Frühstück, leichtes Essen über 2-3 Tage. Dann haben Sie uns die Ausleitung über dem Darm beschrieben. Dann am Ende von dieser Ausleitung vielleicht sogar noch, dass wir einen Einlauf selbst vornehmen oder eben auch in einer Praxis machen lassen. Sie haben auch vom Aderlass gesprochen. Das sind Maßnahmen, die wir unter ärztlicher Aufsicht durchführen sollten oder vielleicht sogar mit Hilfe eines Fachmanns. Aber Sie haben auch jetzt Tees und die Säfte angesprochen. Ich möchte jetzt noch mal, bevor jetzt die Hörer mit sich in die Sendung einbringen können, fragen, wie kann ich für mich abwägen, was ich brauche, ob auch in Eigenregie die Säfte und die Tees für mich ausreichend sind?
Das ist individuell, ist das natürlich sehr verschieden. Es gibt Menschen, die haben in der sogenannten Selbstbehandlung schon sehr gute Erfahrungen. Die haben ein Stück Vertrauen in ihre Vitalität, in ihre Grundkonstitution, sie haben schon einiges versucht, haben vielleicht jährlich immer auch eine Frühjahrskur gemacht und eine Fastenkur. Gerade jetzt in der Zeit des christlichen Heilfastens, da geht es ja auch um die Reinigung des Körpers, aber eben auch um die Reinigung des Geistes. Und viele Menschen, die Erfahrung gemacht haben, eigene Erfahrung gemacht haben, wissen, wo ist meine Grenze, wo kann ich was Neues probieren. Man sollte natürlich eines nicht machen: experimentieren, weder bei sich selbst noch als Behandler am Patienten. Das erfordert natürlich vom Behandler auch eine gewisse fachliche Kompetenz, aber auch ein Einfühlungsvermögen und einen guten persönlichen Kontakt zum Patienten, dass man einschätzt, mit dieser Methode kann ich sie belasten oder auch nicht. Was viele Menschen ja oft verunsichert oder abschreckt, sind ja solche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Behandlung mit dem Irrigator, das heißt mit dem rektalen Einlauf. Vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, waren das ganz übliche Behandlungsmethoden, dass der Arzt den Leuten so ein Gerät verordnet hat. Es gibt selbst Reiseirrigatoren, kleine Beutel, die werden zusammengefaltet, die nehmen die Leute mit. Wenn die sagen, ich bin 2-3 Wochen irgendwo auf der Insel und ich leide unter der Reiseobstipation, in der ersten Woche habe ich keinen Stuhlgang, ich fühle mich dann gar nicht so wohl, dann sind die da ganz motiviert und sagen, ehe ich mich da quäle und das gute Essen gar nicht mehr genießen kann, weil oben nichts mehr rein will, mache ich mir doch so einen rektalen Einlauf und siehe da, da wo was rauskommt, ist wieder Platz für was Neues, für was Gutes. Das hat immer was mit den eigenen Erfahrungen zu tun. Wer sich nicht sicher ist, sollte natürlich dann auch immer diese Rücksprache mit dem naturheilkundlichen Arzt oder eben den Heilpraktiker führen. Aber um das nochmal zu verdeutlichen, es geht wirklich um die eigenen Erfahrungen. Gerade der erwähnte rektale Einlauf ist im Grunde genommen unproblematisch, weil auch die Durchführung und auch diese Beschreibung relativ einfach ist. Also es gibt 2-3 Sachen, die man beachten sollte. Es kann im Grunde genommen wieder zu mechanischen Verletzungen kommen, wenn man achtsam mit sich dort umgeht. Und es ist ja auch kein tiefgreifender, mechanischer Eingriff, sondern die Wirkung ist ja hauptsächlich dann in dem Aufweichen der abgelagerten Kotsteine, sagt man auch manchmal, dieser Kotketten und dieser Restsubstanzen, die im Dickdarm verwachsen sind.
Willkommen, liebe Zuhörer, in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, heute mit der Naturheilpraxis. Und heute ist es wieder möglich, dass Sie sich einbringen mit Ihren Fragen, mit Erfahrungen. Frau Lindhuber, Sie haben uns erreicht aus München. Grüß Sie, Gott.
Ja, guten Morgen, Herr Groß. Ich hätte eine Frage. Sie haben gesprochen von 100.000, wenn ich das richtig verstanden habe, humantoxischen Substanzen, die vor allem für MCS-Patienten schwierig sind. Sie haben die noch anders benannt. Industriegifte, habe ich das richtig verstanden?
Ja, diese humantoxischen Substanzen, das sind Substanzen, die im Grunde genommen um die gesamte Welt zirkulieren, über die Nahrungsmittel, über die Industrie. Und es gibt, wie ich schon gesagt habe, Menschen mit dieser multipler Chemikaliensensibilität, die auf solche Substanzen, verschiedene Substanzen, bei den einen ist es der Elektrosmog, bei den einen sind es eben wirklich diese stofflich toxischen Wirkstoffe innerhalb des Organismus, vor allen Dingen in der Matrix, Blockaden auslösen können. Das ist aber sehr individuell verschieden. Es gibt eben Menschen, die auf Schwermetalle sehr schnell und sehr mit massiven Symptomen reagieren, während andere bei einem Schwermetalltest ein auffälliges Ergebnis zeigen und keine Schwermetallsymptome haben, was aber nicht heißt, dass sie eben keine Vergiftung in dem Sinn haben.
Aber ich habe das Wort Industriegifte richtig verstanden.
Ja, die Industriegifte, das ist jetzt ein Begriff, den man kennt. Das sind eben Substanzen, die in die Kette hineinkommen, die eben in der Industrie anfallen, die werden in die Luft abgegeben. Ja, also man kann ja jetzt sagen, wenn in Deutschland in jedem Kraftwerk und in jeder Fabrik irgendwo ein Filter eingebaut ist, dann heißt das noch lange nicht, dass die Luft, wenn sie jetzt 5000 Kilometer entfernt ist, nicht doch bestimmte Substanzen zu uns bringen kann. Das beste Beispiel ist der Sand der Sahara. Der kann also noch weit in die nördlichen Regionen geblasen werden.
Ja. Ich bin MCS-Patientin und auf der Suche nach diesen Allergenen und weiß nicht, wie ich die testen lassen soll.
Herr Groß, beschreiben Sie bitte kurz für alle anderen Hörer, was MCS
heißt. Also dieses multiple Chemikalien-Syndrom oder Chemikaliensensibilität betrifft eben Menschen, die sehr sensitiv auf bestimmte toxische oder chemische Wirkstoffe reagieren. Die einen reagieren auf diese gleiche Menge gar nicht, während andere sehr auffällige Symptome zeigen. Das ist ja im Grunde genommen ein klinisch anerkanntes Krankheitsbild, weil man das biochemisch nachweisen kann. Aus meinen Erfahrungen nach 15 Jahren Praxis weiß ich, dass es sehr stark eben mit der menschlichen Grundsubstanz im Zusammenhang steht, dass eben bestimmte Stoffe eingeschleust werden in die menschliche Matrix, das heißt in das Bindegewebe, über das Blut, über die Atemluft werden Substanzen aufgenommen und sie werden dann abgegeben in die Grundsubstanz. Dort gelangen sie auch in die Körperzellen und können zum Beispiel den Stoffwechsel, diese sogenannten Mitochondrien, das sind unsere kleinen Zellkraftwerke, in den Körperzellen blockieren und lösen dann Fehlsteuerungen im sogenannten neuroendokrinen Bereich heraus, bedeutet Störungen im nervlichen Steuersystem, im Regelkreissystem, wo dann sogar eben das hormonelle System fehlgesteuert wird, dass es dann zu verschiedenen Symptomen kommen. Und wenn Sie eine solche Patientin leider sind, dann wissen Sie natürlich auch, was man dort alles für ein Leid auch durchleben kann. Ne?
Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Lindhubert. Frau Heisenmeile, Sie sind die nächste Hörerin, die ich begrüßen darf. Grüße Gott.
Ja, guten Morgen, Herr Groß. Ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar, meine Mutter, die leidet an Krampfadern, die ist schon 76, geht nur etwas mühsam und ihr Problem ist immer wieder von neuem Tendenz zu offenen Füßen. Und dann hat sie aber auch einen Eisenmangel, einen starken. Jetzt wollte ich Sie fragen, Blutreinigung, wäre das da sinnvoll?
Ja, sicher. Das ist auf jeden Fall eine Indikation, wo man sagen kann, dort kann man unter therapeutischer Bekleidung eine Blutreinigung empfehlen. Diese offenen Beine, dieser Ulcus cruris, wie er medizinisch bezeichnet wird, ist ja die Folge vom sogenannten Venensumpf. Das heißt, das Blut gelangt über die geschädigten Krampfadern nicht mehr in der richtigen Geschwindigkeit aus den Beinen von unten nach oben heraus. Damit übersäuert das Blut, damit verschlackt das Blut und der Körper schafft sich über dieses offene Bein einen natürlichen Ausgang. Man sollte vermeiden, einfach irgendwas draufschmieren, das ja so schnell als möglich zugeht. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn das Blut entstaut wird in den unteren Beinen, wenn das Blut gereinigt wird, ist die Heilungstendenz für dieses offene Bein um ein Vielfaches höher. Der Körper verschließt sich dann wieder. Er tut diesen künstlichen Ausgang, kann er aufgeben, er braucht ihn nicht mehr, weil eben zum Beispiel durch eine Blutreinigung oder die aktivierende Niere oder eben die Reinigung des Blutes durch einen verbesserten Leberstoffwechsel dann eben dazu führt, dass dieses Blut in den unteren Bereichen eine bessere Qualität hat und dieser Venensumpf, ja, es gibt ja diesen Vergleich mit dem Gebirgsbächlein, der da klar umeinander springt von Stein zu Stein und dann gibt es halt diesen Sumpf, der langsam fließt und das ist eigentlich diese Grundursache aus der Sicht der Naturheilkunde.
Ah, dann müsste ich jetzt für meine Mama irgendwen suche ich da. Der jetzt weiterhilft.
Ein erfahrenen Behandler, der Ihnen empfohlen wurde, wo Sie sagen, da fahren Sie mit Ihrer Mama hin. Und der schaut sich Ihre Mutter da mal in Ruhe an, nimmt sich mal Zeit, schaut mal, welche Medikamente nimmt sie, was sind die Vorerkrankungen, warum kommt es dazu. Sehr häufig ist es so, wenn die Leber gestaut ist, kann das Blut aus den unteren Bereichen eben dann auch in Verbindung mit dieser Pfortader, die das Blut aus dem Darm zur Leber bringt, nicht mehr optimal abfließen. Es gibt einen Stau in den unteren Bereichen und Krampfadern werden eben häufig auch behandelt mit Präparaten für die Leber.
Und die medizinische Richtung ist dann was für ein Arzt, den ich da, also ein Allgemeinarzt, Allgemeinmediziner sagt es ja nicht, der verschreibt ja nur Mittel, also halt so chemische Mittel.
Ja, Sie müssen auf jeden Fall zu jemandem gehen, der ein naturheilkundliches Grundwissen hat, der eben diese Symptomatik nicht mit einer, ich sage jetzt mal, Kortisonsalbe oder mit einer anderen Salbe lokal unterdrücken will, ja, der jetzt sagt, dieser Ulcus cruris, dieses offene Bein muss jetzt so schnell als möglich zugehen, weil dann kann es sein, dass die Symptomatik woanders durchbricht. Das ist ein Heilungsversuch vom Körper. Der Körper macht nichts Destruktives.
Ja. Also ein naturheilkundlicher Facharzt.
Ja.
Naturheilkundlich Facharzt ist es ja nicht, oder?
Also es gibt Ärzte, die haben eben den Titel Facharzt für Naturheilkunde oder Arzt für Naturheilkunde. Aha. Man muss natürlich schauen, das ist ein Titel, den man schnell erlangen kann in der Schulmedizin. Ich habe immer wieder Patienten in der Praxis, die dann doch immer enttäuschend aus den Praxen rauskommen und sagen, ich dachte, er macht Naturheilkunde, weil es am Schild steht, aber er macht genau dasselbe wie der Arzt vorher. Im Allgemeinen ist es dann doch so, dass viele Menschen in naturheilkundliche Praxen gehen, also einen Heilpraktiker aufsuchen, weil er hat natürlich dann in seiner Grundausbildung ja schon dieses naturheilkundliche Fachwissen.
Ja. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Frau Hasenmeide, beim Dankeschön. Suchen nach dem richtigen Behandler. Ja. Das wünsche ich allen Hörern, die jetzt auch überlegen, vielleicht sich einen fachmännischen Rat, einen naturheilkundlichen zu holen. Die letzte Hörerin möchte ich begrüßen für heute. Sie hat uns aus dem Raum Ravensburg erreicht. Es ist Frau Bayer. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Groß.
Ja, grüß Gott, Frau Bayer.
Ich habe eine Frage, und zwar, laut Hildegard gibt es doch da die Bärwurz Honig für den Darm zur Reinigung.
Ja.
Ist das schon gut?
Ja, der ist schon gut. Bärwurz nimmt eben auch Toxine aus dem Darm auf. Ja, der Honig, weiß man ja, hat ja auch antimykotische Wirkung, also gegen Pilze im Darm. Es ist natürlich ein Teil einer Behandlungsmaßnahme, aber sicher in Bezug jetzt auf das Thema heute Blutreinigung nicht ausreichend. Aber Bärwurz ist zumindest als Pflanzenwirkstoff, gibt es ja pulverisiert auch in Form, kann man auch in anderen Formen, es gibt auch Bärwurz-Likörwein zu sich nehmen, ist sicher eine gute Pflanze, die man unterstützend mit einnehmen kann.
Und den Hundedaderlass lasse ich auch zweimal im Jahr machen.
Schön.
Und sind die da als Brutzblätter, der Bärwurzhonig kann ich schon gemacht, zweimal.
Ja, freilich. Und wichtig ist beim Aderlass, dass man eben auch die Aderlass-Diät vorher und nachher einhält, dass das Blut eben Zeit hat dann zum Regenerieren.
Und sollen wir da trotzdem noch so Darm, das haben wir da so Einlauf machen oder sowas?
Das kann man natürlich jetzt aus der Ferne nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also entweder Sie kennen sich so gut, dass Sie sagen, ich glaube, dass das eine hilfreiche Maßnahme ist. Das ist oft bei Leuten, die chronisch verstopft sind. Oder Sie holen sich dann wirklich in Rat, wo Sie sagen, ich habe da eine Sendung gehört, da wurde darüber gesprochen. Glauben Sie, Herr Doktor oder Herr Heilpraktiker, wäre das für mich eine Möglichkeit?
Also Ihren Kulverstopfung, so gut, klappt alles.
Ja. Frau Bayer, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf.
Ganz gut. Ja. Und Gottes Segen auch.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören. Wiederhören.
Was ich aus der Frage von Frau Bayer herausgehört habe, nochmal Herr Groß, das ist, inwieweit die einzelnen Maßnahmen, die Sie uns beschrieben haben, auch miteinander kombiniert werden können. Vielleicht nochmal jetzt zum Abschluss der Sendung in aller Kürze ein paar Worte zu dem, was ich selber durchführen kann und wie ich mir jetzt auch ganz konkret praktische Hilfe holen kann, bei welchem Fachmann.
Also Fachmänner sind immer die, die, wie gesagt, diese fachliche medizinische Kompetenz haben, die aber auch sich auskennen mit solchen Heilmethoden, die auch wissen, was ist die Wirkung, ja, welchen positiven Erfolg kann man erwarten, wo ist eine Kontraindikation. Also ich würde jetzt keiner Schwangeren zum Beispiel empfehlen, eine rektale Darmreinigung oder orale Darmreinigung durchzuführen, wobei es natürlich wichtig ist, zu schauen, dass eine Schwangere ein gutes Blut hat, weil das Kind natürlich immer vom Mutterblut ernährt wird. Da gibt es andere Maßnahmen, um das Blut frisch und rein zu halten. Also die Kontraindikation, die erfährt man im Allgemeinen immer vom Behandler. Vom Idealfall ausgehend kann jeder sich einer Blutreinigung unterziehen. Das regelmäßige Trinken eines Blutreinigungstees und auch ein Stück diese Reduzierung der Belastung unseres Organismus über die Nahrung, das heißt, wenn Sie eben eine Entlastungswoche einlegen, wo Sie sagen, ich mache mal wirklich Rohkost, ich mache mal wirklich am Abend keine Kohlenhydrate, also kein Brot mehr essen am Abend, lieber mal ein Fisch oder mit ein bisschen Salat oder ein Quark, das ist schon in Ordnung. Es geht ja nicht um das klassische Fasten, wo Sie auffällig Nahrung reduzieren, sondern dass Sie eben all das vermeiden, wo Sie merken, das bekommt mir auch sonst nicht. Und es gibt ja Leute, die sagen, ach, ich esse am Abend 20 Uhr nochmal so richtig schön warm. Ja, dann liegen Sie halt am Abend im Bett, drehen sich hin und her, sagen, ich habe Schlafstörungen. Im Grunde genommen haben Sie die nicht, sondern Sie haben einfach eine Blockade. Ab einer gewissen Zeit kann der Organismus ja nicht mehr verdauen. Und alleine schon mit diesen Heilpflanzen, wenn man sich einen guten Blutreinigungstee mischen lässt von einem erfahrenen Phytotherapeuten oder von einer erfahrenen Apotheke, wo Brennnessel enthalten sein sollte, vielleicht eben auch die Goldrute, um die Nieren zu aktivieren, wo der Löwenzahn drin ist, um eben den Gallefluss anzuregen, vielleicht auch Schöllkraut, um die Gallengänge zu entkrampfen, dieses Chelidonium. Die Wegwarte ist noch eine sehr gute Pflanze, auch Berberis. Und ich hatte ja ganz gerne auch diese Bärlauchkapseln erwähnt von der Firma Nestmann. Die kann man auch in einer höheren Dosierung nehmen. Bärlauch wurde ja vom Kräuterfacher Künzle immer wieder angepriesen als eines dieser kräftigsten Pflanzen, die tief in den Organismus eingreifen, die sowohl Parasiten im Darm wie eben auch Pilze zerstören können, aber gleichzeitig eben auch diese blutreinigende Wirkung haben. Und Pockholz, also Guaiacum, der Pockholzbaum, ist auch eine empfohlene Droge, die in einem Blutreinigungstee nicht unbedingt fehlen sollte. Ich stelle diese Tees für meine Patienten immer individuell zusammen. Ein paar Fertigrezepte habe ich, aber ich gucke immer, was ist derzeit der aktuelle Zustand, wo muss man unterstützen. Wichtig ist, wenn Sie damit anfangen, erst einen Tee für die Niere und dann ein Blutreinigungstee. Nachher können Sie auch noch unterstützend die Leber nochmal mobilisieren und das Lymphsystem. Gerade einen Lymphtee mit Steinklee, Melilotus ist das, oder unser schöner Holunder, dieser Sambucus nigra, dieser schwarze Holunder, Brennnessel-Ringelblumentee. Die Ringelblume hat sich ja sogar in der Behandlung der alternativen Krebsmedizin bewährt, weil sie eben auch eine tiefgreifende, heilsame Wirkung, eine reinigende Wirkung innerhalb des Lymphsystems hat. Es gibt aber auch dann Fertigpräparate, zum Beispiel fällt mir jetzt ein, dieses Lymphaden von Hevert, das verwende ich ganz gern. Das kann man über einen Zeitraum von 4 Wochen nehmen, auch nach so einer Kur, um eben den Lymphfluss noch zu unterstützen und nachhaltig eben noch da auf den Organismus einwirken zu können.
Vielen Dank, Herr Groß. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Die Naturheilpraxis, die Blutreinigung im Frühjahr, ein Weg zu neuer Vitalität. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, fürs Zuhören. Wenn Sie gerne das ein oder andere Rezept nochmal nachlesen möchten, den eine oder andere Empfehlung, dann gehen Sie doch ins Internet auf unsere Homepage www.horeb.org. Links finden Sie den Button, so sagt man, die Zeile Programm. Wenn Sie da in die Einzelprogramme schauen, die Lebenshilfe sehen, da ist ein Informationsfeld, das Sie anklicken können, und dann sehen Sie die fertigen Teemischungen, zwei Teemischungen haben wir hineingestellt und auch einzelne Präparate bezogen auf die einzelnen Organe, die eben gereinigt werden sollen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Groß. Danke, dass Sie unser Gast waren. Alles Gute für Sie. Ja. Bis zur nächsten Naturheilpraxis.
Alles Gute, Frau Böhler, und auch alles Gute und Gottes Segen für die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Liebe Hörerinnen von Radio Horeb, wenn Sie noch einmal in diese Sendung hineinhören möchten, Sie können sich gerne eine CD bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer 0700 75 25 75 25. Sie können sich die CD auch im Internet bestellen auf unserer Homepage horeb.org. Wir stellen auch einen Download zur Verfügung. Informationen gibt Ihnen der Hörerservice. Er ist erreichbar montags bis freitags von 9 bis 12 und dann montags, dienstags und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr. Heute Nachmittag, Mittwoch nachmittags von 13 bis 18 Uhr. Die Rufnummer ist die 0700 75 25 75 25. Die Rufnummern und Informationen finden Sie auch auf der letzten Seite unseres Programmfaltblatts. Und falls Sie das Programm noch nicht bekommen, fordern Sie es an im Hörerservice oder schreiben uns eine E-Mail. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihre Sabine Böhler. Machen Sie es gut.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole: 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 75 25 75 25 erfragen. 0700 75 25 75 25, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.